Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Ich habe heute einen Text mitgebracht, der mich vor ein paar Wochen beschäftigt hat. Und über das Ergebnis dieser Beschäftigung mit dem Text war ich dann sehr erstaunt. Und da möchte ich euch ein Stück mit hineinnehmen. Ich habe das überschrieben, die Welt ist nicht genug. Das wird sich im Laufe der Predigt noch vielleicht erklären für den einen oder anderen, was es heißt. Das hoffe ich zumindest so. Ich möchte aber erstmal ganz anders anfangen. Immer mal wieder wird eine Redewendung gebraucht, die lautet alter Wein in neuen Schläuchen. Schreibt schon mal die Presse, wenn sie mokiert, dass irgendwie was Altes wieder hervorgenommen wird und wird dann neu angestrichen und als Neues verkauft. Dass dieser Spruch seinen Ursprung in der Bibel hat und dass er dort ursprünglich ganz anders von Jesus gebraucht wurde, das steht heute mit dem Text, den ich jetzt gleich lesen werde, im Mittelpunkt. Ich lese aus Matthäus 9, und ja, da ist schon die neue Folie, Dankeschön, die Verse 14 bis 17. Daraufhin kamen die Jünger des Johannes zu Jesus und fragten: Warum fasten deine Jünger nicht? Wir und die Pharisäer fasten doch so viel. Jesus gab ihnen zur Antwort: Können etwa bei einer Hochzeit die Gäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es kommt allerdings eine Zeit, wo ihnen der Bräutigam entrissen wird, und dann fasten sie. Niemand flickt ein altes Kleid mit einem neuen Stück Stoff, sondern reißt das neue Stück wieder aus, und der Riss wird noch größer. Auch füllt man nicht jungen Wein in alte Schläuche. Er gärt ja noch, und die Schläuche würden platzen. Der Wein würde auslaufen, und auch die Schläuche wären nicht mehr zu gebrauchen. Nein, junger Wein füllt man in neue Schläuche, dann bleibt beides erhalten. Also hier ist der Ursprung von dieser Redewendung, die ganz anders gebraucht wird. Das hängt auch damit zusammen, dass wir eigentlich, wer gerne mal einen Schluck Wein trinkt, weiß, dass ein junger Wein häufig nicht so gut schmeckt wie ein älterer Wein. Ein guter Tropfen, der gereift ist, und deswegen liegt es wahrscheinlich näher, das auch andersrum zu benutzen. Aber worum geht es in diesem Text? Hier geht es um eine Begegnung von den Jüngern von Johannes mit Jesus. Und da können wir gerne die nächste Folie mal zeigen. Fasten oder nicht fasten, das ist hier die Frage, die auch im Mittelpunkt steht. Um den Abschnitt zu verstehen, muss man die Situation verstehen von den Jüngern von Johannes. Da ist ihr Meister, Johannes der Täufer, von Herodes gefangen genommen worden, eine längere Geschichte. Und jetzt stehen die Jünger von Johannes, dem Täufer, unter Schock. Zum einen ist ihnen ihr Meister weggenommen worden und sie sind ohne ihren Rabbi. Auf der anderen Seite ist für sie aber auch eine Welt zusammengebrochen. Sie stehen Jesus gegenüber. Auch wenn sie die Frage hier nicht so geäußert haben, fragen sie eigentlich zwischen den Zeilen: Warum tust du nichts? Ist dir das alles egal? Wir fasten auch, weil unser Rabbi gefangen genommen worden ist und ihr lebt das Leben einfach weiter aus. Das Verhalten von Jesus und von seinen Jüngern entspricht nicht den Erwartungen, die die Jünger von Johannes dem Täufer eigentlich Jesus gegenüber haben. Und diese Frage, die bewegt uns, zumindest mich, immer wieder, auch heute noch: Warum tut Jesus nichts? Ich bin in der Vorbereitung erinnert worden, wie das war, als unsere Kinder noch klein waren, als man sich nicht auskannte mit all den vielen Krankheiten und mit den Situationen. Und wie oft haben wir am Bett gesessen bei unseren fiebernden Kindern und haben gefragt: Warum tut Jesus nichts? Ich meine, so im Rückblick, es gibt viele Situationen, wo ich auf sein Wirken auch zurückblicken kann. Aber es bleiben die vielen Situationen, wo ich einfach da stehe und ehrlich sagen muss, ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass Jesus eingegriffen oder anders eingegriffen hätte. Und diese Frage ist mehr als verständlich. Wenn wir die Situation sehen, in der wir leben, wenn wir sehen, wo die Kriege sind, jetzt ist auch noch in Israel Krieg ausgebrochen und wir wissen noch gar nicht, was daraus wird. Und ich würde mir doch wünschen, dass Jesus einmal so macht oder Machwort spricht und dann ist all das vorbei und es ist endlich Frieden. Und Jesus geht auf diese Frage von den Jüngern für mich auch überraschend ein. Er versucht nicht zu erklären, warum er das macht, sondern er sagt, ja, jetzt ist der Bräutigam noch bei Ihnen und solange werden Sie nicht fasten, aber es kommt eine Zeit, da werden Sie fasten und da zeigt er auf die Passion hin. Interessant ist, dass dieses Bild von dem Bräutigam von Johannes dem Täufer selbst gebraucht wurde. Er hat nämlich mal gesagt, in Johannes 3, Vers 29, er ist der Bräutigam, ihm gehört die Braut. Der Freund des Bräutigams steht dabei und hört ihm zu und freut sich, seine Stimme zu hören. Das ist auch meine Freude, jetzt ist sie vollkommen. Er muss immer größer werden und ich immer geringer. Das war einer der ersten Begegnungen von Johannes dem Täufer mit Jesus. Er hat ihn also als den Bräutigam bezeichnet. Und Jesus greift das auf und sagt, weist darauf auf sein eigenes Leiden und seine Trauer, die bevorsteht, nämlich die Passionszeit. Und bis dahin sollten die Jünger von Jesus diese gemeinsame Zeit hier auf Erden mit ihm genießen. Die Fastenfrage ist etwas, was auch bis heute beschäftigt und was die Jünger sehr beschäftigt hat. Wir haben ja gerade interessanterweise 50 Jahre nach dem Yom Kippur-Krieg wieder am Yom Kippur ein Angriff auf Israel. Von daher ist das gerade auch wieder in den Medien. Der Yom Kippur ist der große Versöhnungstag. Und der ist schon in 3. Mose 16 angekündigt und auch vorgeschrieben mit einem bestimmten Ritual. Und an diesem Tag, da war das Fasten tatsächlich auch vorgegeben und angeordnet. Aber die jüdischen Menschen haben sich darum herum ganz viele andere Fastenzeiten und Tage dazugegeben und das Fasten auch bei Buße und Trauer. Deswegen waren die Jünger von Johannes dem Täufer auch in einer Fastenzeit, um sich damit besonders, oder das Fasten auch, um sich besonders auf die Begegnung mit Gott einzustellen. Ich wurde auch mal gefragt von einem türkischen Kollegen, damals noch in meiner Zeit als Bergmann, warum fastest du nicht? War gar nicht so einfach zu beantworten, weil er sah die katholische Kirche, wo gefastet wird. Aber diese Frage, die die Jünger von Johannes stellen, ist, warum fasten deine Jünger nicht, ist aber auch ein Hinweis auf ihren Erlebnishorizont, dieses Leben in Geboten, in den jüdischen Geboten, und das Fasten gehörte damit rein. Und Jesus hat eigentlich nicht Zeiten vorgegeben, wo wir fasten sollen. Er hat aber gesagt, wie wir fasten sollen, wenn wir uns entschließen zu fasten. Nämlich, wenn ihr fastet, dann schaut nicht so rein wie die Heuchler. Sie setzen wehleidige Mienen auf und vernachlässigen ihre Aussehen, damit jeder merkt, dass sie fasten. Ich versichere euch, die Leute haben ihren Lohn schon dahin. Kommt aus der Bergpredigt. Also, was hier hintersteckt bei den Johannesjüngern, und das führt auch gleich in den zweiten Gedanken hinein, ist, dass sie in ihrer Welt gehörte das Fasten dazu und ihre Vorstellung von der Welt ist durchbrochen durch das, wie Jesus lebt. Und das ist dann auch der nächste Gedanke mit der nächsten Folie. Diese Welt passt nicht zu Gottes großem Plan oder besser gesagt nicht mehr zu Gottes großem Plan. Da ist dieses Gleichnis, diese Metapher. Niemand flickt den alten Mantel mit einem neuen Stück Stoff. Der alte Stoff würde an der Flickenstelle reißen und würde das Loch noch größer reißen. So steht es auch in dem Abschnitt, den ich gelesen habe. Und dieser Mantel, Und das war eigentlich eine Entdeckung, die ich bei der Vorbereitung von diesem Text entdeckt habe. Dieser Mantel ist ein Bild in der Bibel für diesen Kosmos, in dem wir leben. Sonne, Mond und Sterne, unsere Erde und alle anderen Galaxien. Im Psalm 102 steht: Du Herr hast am Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind deine Hände Werk. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie werden alle veraltet wie ein Gewand und wie ein Mantel wirst du sie zusammenrollen, wie ein Gewand wirst du sie wechseln. Du aber bist derselbe und deine Jahre werden nicht aufhören. Und das ist ein interessanter Gedanke. Ich lebe gerne. Und ich lebe auch gerne in dieser Welt und bin auch dankbar für mein Leben, was ich bisher auch leben durfte und hoffentlich auch noch einige Jahre mit meiner Frau zusammen genießen darf und mit unserer Familie. Jesus hat das Leben hier genossen und hat das Leben gelebt mit seinen Jüngern. Deswegen hat er zum Beispiel nicht gefastet. Er hat gesagt, wir werden diese Zeit miteinander hier noch auskosten und genießen. Und doch macht uns die Bibel und auch Jesus deutlich, das Leben jetzt und hier ist nicht alles. Und wenn ich mir das vorstelle, dann geht auch meine Vorstellungskraft irgendwo an die Grenzen. Da kommt Jesus und wird diese Welt, den ganzen Kosmos, wie einen alten Mantel zusammenrollen und die Altkleidersammlung geben. Das steht hier. Wir haben in der Jungschar früher gesungen aus der Mundorgel, der Globus quietscht und eiert, der Rost sitzt überall, bald ist er ausgeleiert, der alte Erdenball. Doch wir wollen ihn schmieren, wer wäre nicht dafür, uns dann noch mal probieren. Ja, singt 1, 2, 3, 4 und dann ging es irgendwie weiter. Und das ist doch interessant, dass unser Kosmos nicht unendlich ist. Wir lesen aus der Bibel, dass der Kosmos irgendwann mal von Gott geschaffen wurde. Und wir lesen am Ende und nicht nur am Ende der Bibel, dass dieser Kosmos irgendwann ausgedient hat und Gott alles wieder auf Null setzen wird und dass dann das Leben weitergeht in einer Welt, die wir nicht beschreiben können, die wir nicht kennen, die außerhalb dieses Kosmos ist. Oder mittendrin oder wo auch immer. Man kann es nicht genau definieren. Gottes neue Welt. Und doch sind wir hier erstmal auch gefragt, mit dieser ganzen Situation umzugehen. Ich weiß noch, in der Gemeinde, in der ich groß geworden bin, da gab es so eine Weltfremdheit, die als besonders fromm und heilig verkauft wurde. Man lebt hier, ja, man macht es sich auch bequem, aber es ist alles noch irgendwie und dann geht es zu Ende und eigentlich leben wir nur für den Himmel. Und dann hat man das auch dementsprechend so machen wollen, dass man möglichst so lebt. Und dann habe ich irgendwann entdeckt, und nicht nur ich, sondern auch andere, hey, Jesus war gar nicht so lebensfeindlich, wie uns das in den Gemeinden verkauft wurde. Und ich denke, das ist in vielen anderen Gemeinden genauso gewesen, dass man das so als Kulturgut der Freikirchen, auch der Baptisten, früher gelebt hat. Und jetzt sind wir in dieser Zeit, wo wir merken, tatsächlich, also wir merken, dass irgendwas sich verändert, und dass es nicht immer so weitergehen könnte, wie wir das gewohnt sind. Wir nennen das Klimawandel. Und neulich habe ich mit einem meiner Söhne zusammengesessen und der sagt, ja, sagt er, du weißt ja gar nicht, wie es den jungen Leuten geht, die sich da irgendwo auf der Straße festkleben, die sich letzte Generation nennen. Oder die Schule schwänzen, in Anführungsstrichen, um Friday for Future zu demonstrieren. Er sagt, die haben keine Perspektive mehr. Das ist anders als ihr damals, als ihr den Schulabschluss gemacht habt und als ihr dann eine Ausbildung gemacht habt. Und die sagen, wenn das so ist, wenn das alles den Bach untergeht, warum soll ich denn meine Schule noch adäquat beenden und mich darum kümmern, eine Zukunft aufzubauen? Ich muss doch erst mal gucken, dass überhaupt die Welt diese Zukunft noch zulässt. Und wir müssen uns auch einfach eingestehen, dass wir, vor allen Dingen wir westliche Welt, es geschafft haben, diese Welt, wie immer alt sie auch sein mag, in nur 2 Jahrhunderten so auszubeuten, dass sie nicht mehr richtig funktioniert. Denn der Klimawandel, dass der von uns Menschen in diesen Zustand gebracht wurde, das ist von den Wissenschaftlern, die ernsthaft diese Wissenschaft betreiben, nicht zu verleugnen. Wir hatten letztes Jahr in der Pastorentagung oder was dies Jahr, hatten wir einen Professor, der gerade den neuesten Bericht, 1200 Seiten über den Zustand der Erde, uns ein Stück vorgestellt hat und gesagt hat, was da eigentlich los ist. Und wir spüren das mittlerweile, aber in anderen Erdteilen spürt man das viel mehr. Und wir können uns nicht aus der Pflicht stehlen. Und ich glaube nicht, dass wir eines Tages vor Gott stehen und sagen, Mensch, was bin ich stolz auf dich, dass du deine Freiheit weitergelebt hast, deinen Diesel weitergefahren hast, mit der AIDA fünfmal im Jahr um die Welt gekurvt bist und so weiter. Ich will das alles nicht schlecht reden. Aber glauben denn wirklich Leute, dass Jesus so denkt über seine Welt und wie wir damit umgehen? Jetzt geht es hier aber noch einen Schritt weiter. Es geht auch darum, dass es um unsere kleine Welt geht. Ich glaube nicht, dass die Jünger von Johannes so weit und global gedacht haben, sondern ihnen ging es eigentlich um ihre kleine Welt, in der sie gelebt haben, die sie retten wollten. Und das ist auch eine Gefahr, in die ich sehe, wo viele konservative und sehr fromme Christen drin leben und denken, sie müssten irgendwie das Alte gut bewahren, am besten so die Zeit des Wirtschaftswunders hier in Deutschland, wo alles noch in Ordnung war. Und ein großer Wunsch danach, der bei manchen Christen ist. Es geht nicht um unsere kleine Welt. Übrigens baut man sich auf der anderen Seite im toleranten Bereich auch seine kleine heile Welt auf. Aber es geht nicht um unsere kleine heile Welt, sondern wenn hier steht, dass ein neuer Flicken nicht auf ein altes Kleid geklebt wird, dann ist es so, dass wir nicht so leben sollen, dass wir auf der einen Seite das Evangelium von Jesus haben, die Geistesleitung und versuchen damit unsere heile Welt, die auf ganz andere Dinge aufgebaut ist, zu flicken und zu erhalten. Und Jesus sagt, das geht nicht. Und ich glaube, dass wir in der Kirchengeschichte immer wieder zurück müssen zu dem, was Jesus eigentlich wollte. Dass er das Evangelium den Menschen gebracht hat und dass er gesagt hat, ich möchte euch den Heiligen Geist geben, dass ihr euch von ihm leiten lasst. Und das passt eigentlich auch in den dritten Gedanken hinein, das Leben als Christ braucht neue Maßstäbe. Der norwegische Prediger Ole Hallesby hat in seinem Buch geschrieben, warum ich nicht religiös bin, Religionen bauen auf Regel und Gesetze auf. Das ist der Unterschied, und danach müssten wir eigentlich immer wieder suchen, von einer geistgeleiteten Bewegung zu einer von Regeln und Gesetzen geregelte Bewegung. Egal in welcher Strömung das ist. Wenn wir anfangen, nur noch in unseren selbstgemachten, meistens nicht schriftlich festgehaltenen Regeln zu leben, dann hat der Geist Schwierigkeiten, uns zu leiten. Das müssen wir uns bewusst machen. Damals war es das mosaische Gesetz und damit war das Leben bis ins Kleinste geregelt. Angelika, du hattest letztens gesagt, mit den Gesetzen, wie viele Gesetze gab es im Jüdischen? 613? 613 Gesetze. Und damit war alles bis ins Kleinste geregelt und dann haben sie aber auch immer noch einzelne Sachen anders weiter geregelt. Das war bis ins Kleinste. Es gab nichts, was nicht irgendwie geregelt war und man wusste, das darf ich und das darf ich nicht. Und man hat ganz viele Auswege gefunden daraus. Das hängt übrigens auch mit dem Leben nach Gesetzen und Regeln zusammen. Das ist übrigens zutiefst menschlich. Wenn wir in die Kirchengeschichte reinschauen, jede Aufbrüche, die wir hatten, jede Reformationen, die wir haben, wir hatten ja nicht nur die Reformation von Luther, es gab vorher welche, es gibt hinterher welche, waren immer in der Gefahr, dass sie in eine Orthodoxie hineingingen. Also es gab die lutherische Orthodoxie, wir haben das erlebt in den Freikirchen in dem Aufbruch, dass irgendwann so eine Erstarrung da war und wir werden es immer wieder erleben. Eine interessante Begegnung, ein Mitstudierender von mir, der in Hamburg sein Praktikum gemacht hat und er ist zu den Jesus Freaks gegangen, das war Ende der 90er Jahren und die waren in einem Prozess und haben gefragt, was sind wir eigentlich noch? Weil sie haben mittlerweile auch in ihrer Kultur sich so festgesetzt, dass sie sich gefragt haben, sind wir noch das, was wir einmal sein wollten? Wir stehen in dieser Gefahr und wir sollten gucken, dass wir das auch anders immer wieder im Gebet, und da finde ich das toll, das Angebot von der Neuschiffer Höhe, das hörende Gebet, wirklich hörend zu beten. Und es gibt so viele andere Dinge, die ungeschriebene Gesetze sind. Letztens kam jemand zu mir und sagte, ja, aber die Lutherbibel, das ist doch ein kräftiges Wort. Sehr fixiert auf die Lutherbibel, wo ich sage, ja, Luther würde heute sagen, nee, so war das nicht gemeint, sondern er hat so eine Art gute Nachricht oder Neues Lebensbibel damals übersetzt zu seiner Zeit. Oder bestimmte Literatur oder das Liedgut, was gesungen wird, oder Arten zu singen. Und da ist man festgesetzt und sagt, nur so darf es sein und nicht anders. Die Jünger haben gefragt, warum fasten deine Jünger nicht? Und da haben sie festgehalten an ihrem alten Art, den Glauben zu leben. Und hier kommt dieses Bild von dem neuen Wein in alten Schläuchen. Sie wollten einfach mit Jesus als Lehrer die alten Traditionen weiterleben. Das haben auch die Jünger lange gebraucht, bis sie verstanden haben, dass es um mehr geht. Und da ist immer die Frage, dieser neue Wein in alten Schläuchen, der Wein steht in der Bibel als Symbol für das Heil. Und das, was an altem Heil verstanden wurde, sollte dann aufgepeppt werden mit dem Neuen, was Jesus bringt. Und da hat Jesus gesagt, das funktioniert nicht. Die Schläuche gehen kaputt und der Wein wird im Boden versickern, sondern es muss wirklich neu sein. Es muss dieses Neue sein. Und damit sagt er, was er in diese Welt hineinbringt, nämlich auch dieses neue Heil, was aufgebaut ist, nicht auf Gesetzen. Man kann sagen, im Alten Testament, da war es so, da ging es um Schuld und um Wiedergutmachung. Und im Neuen Testament geht es um Wiedergutmachung durch Jesus und um Veränderung. Und nicht einfach nach einem juristischen, das habe ich gehalten, das habe ich gehalten, das habe ich gehalten, das müsste Gott mir eigentlich gnädig sein, sondern Jesus sagt, dann hast du nicht verstanden, was ich möchte. Was ich möchte ist, dass du darauf vertraust, was ich verändert habe und wie ich Versöhnung herbeigeführt habe. Und jetzt möchte ich mit dir durch meinen Heiligen Geist ganz neu anfangen. Und ich möchte dich verändern. Ich möchte dich so gestalten, dass du so wirst, wie du zu mir und meinem Vater im Himmel passt. Ich hatte so in meinen 25er oder 20er Jahren hatte ich oft ein Bild vor Augen. Ich habe immer so ein Bild vor Augen gehabt. Ich sehe es an einem großen Festtisch, wie bei einer Hochzeit. Und da ist alles drauf, was ich mir wünsche. Und ich sitze da mit so einem Knäckebrot und knabber daran rum, weil ich irgendwie nicht an diese Festtafel gehe. Und da habe ich manchmal gedacht, so fühle ich mich im Glauben. Diese Suche nach dem, was Jesus für uns bereitet hat. Und das ist so eine Fülle. Und das ist so eine Gnade. Und das ist so etwas, was das Leben so voll machen kann. Und wir sitzen da mit unserem alten Knäckebrot, knabbern daran rum und meinen, das wäre das Heil. Ich möchte einladen, in diese neue Heilzeit hineinzuschauen. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. Und ich möchte mit diesem Text eigentlich auch immer wieder versuchen, neu anzufangen von meiner Vorstellung von dem Handeln Jesu und meine Vorstellung einzutauschen auch gegen das Handeln von Jesus, dass er in meinem Leben nochmal neu handeln kann. Dass ich nicht alten Wein in neue Schläuche gieße und etwas verkaufe, etwas Neues, was gar nicht ist, sondern dieses Alte ablegen und sich immer wieder neu leiten lassen von Jesus Christus. Und ich glaube, dann sind wir lebendige Gemeinde und der Geist kann auch wirken. Amen.